rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Freundschaft zwischen Falter-Chefredakteur Florian Klenk und dem Bergbauern Christian Bachler hat mit einer Beschimpfung begonnen. Bachler empörte sich über den, Zitat, Oberbobo Klenk, weil Klenk es für richtig fand, dass ein Bauer in Tirol verurteilt wurde, dessen Kuh eine Touristin getötet hat. Klenk kontaktierte den Schimpfer. Er besuchte ihn auf seinem steirischen Hof. Die beiden kamen ins Gespräch über Klimakrise, Fleischindustrie, Agrarpolitik und die Banken. Es entstand ein Buch im Sollneu Verlag mit dem Titel Bauer und Bobo. Die Buchpräsentation mit Autor Klenk und Bauer Bachler fand Anfang Oktober im Rabenhof in Wien statt. Moderiert und begrüßt hat Barbara Stöckel.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin der Beginn des Buches, also zumindest in ganz wenigen Zeilen, ein ganz kleines Rädchen in dieser Geschichte, die eine wirklich außergewöhnliche Geschichte ist. Eigentlich eine kitschige Geschichte von Brücken bauen und Gräben überwinden, aber es liegt eben auch viel, viel mehr dahinter. Ich nehme an, dass die meisten, die heute da sind, die Geschichte irgendwie mitbekommen oder mitverfolgt haben, aber wir wollen natürlich auch diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was da bisher geschah, mitnehmen. Deshalb darf ich noch ganz kurz die Chronologie bemühen. Sie erinnern sich vielleicht dunkel, dass es in Österreich das sogenannte Kuh-Urteil gab. Eine deutsche Touristin in Tirol wurde von einer Kuh zu Tode getrampelt. Das wurde dann, es kam zum Gerichtsprozess und dieser Bauer wurde verurteilt. Dieses Kuhurteil hat große Diskussionen ausgelöst, auch eine Fernsehdiskussion in Talk am Hanger. Und dort war Florian Klenk, seines Zeichens Chefredakteur des Falters, Journalist, aber eben auch gelernter Jurist zu Gast. Und er hat dieses Kuhurteil verteidigt. Er hat es für richtig befunden, juristisch, und das hat er auch dort durchargumentiert. An diesem Abend saß einer vor dem Fernseher und sah rot. Und das war Christian Bachler. Der hat daraufhin ein Video aufgenommen, hat es auf Facebook in die sozialen Medien gestellt. Und dieses Video ist dann viral gegangen. Wir zeigen Ihnen einen kurzen, aber doch sehr prägnanten Ausschnitt dieses Videos.
Kann man sich in unsere Situation nicht einfühlen. Er kennt es nicht. Das gibt ihm aber nicht das Recht, so über uns zu urteilen. Wir haben uns daher was überlegt. Die Bauern haben angerufen und haben gesagt, der Typ gehört einmal vom Hohen Ross runtergeholt. Und da haben wir uns jetzt was überlegt. Lieber Florian Klenk, ich lade Sie ein, oder besser gesagt, ich fordere Sie heraus. Steigen Sie oben vor Ihren Hohen Ross in der Bobo-Bubble in Wien und kommen Sie im Sommer 2019 für eine Woche zu mir, zu uns, zu meiner Familie, auf den höchstgelegenen Bauernhof der Steiermark und arbeiten Sie mit uns einmal eine Woche am Betrieb und auf der Alm mit. Uns wäre es wirklich ein Anliegen, von Ihrer fachlichen und universellen Weisheit profitieren und lernen zu können. Und vielleicht können in einer Musestunde auch mir ein paar Sachen an Sie weiterleiten, dass Sie sehen, dass dieses Thema viel komplexer ist, als wie es Ihr lustiger Gesetzestext, den Sie als Jurist natürlich perfekt beherrschen, darstellt. Bitte, Herr Klenk, dieses Angebot ist ernst gemeint. Kommen Sie im Sommer 2019 eine Woche zu uns auf den Hof. Wieso eine Woche und nicht einfach so einen Tag wie irgendwelche Politiker? Sie sollen sehen, wo es mir in so einer normalen Arbeitswoche mitmachen. Bitte markiert den Herrn Klenk, schickt ihm das Video, kommentiert, wir freuen uns auf eine möglichst fachliche und sachliche Diskussion zu dem Thema. Und ich und meine Familie, wir freuen uns wirklich auf eine intensive, spannende Almwoche mit Falterbegleitung. Dankeschön, bis bald.
Das war, wie gesagt, im März 2019. Seither ist richtig viel passiert, denn beide Herren haben mittlerweile Praktika in der Lebenswelt des anderen gemacht. Und darüber hinaus hat Florian Klenk dann auch eine Crowdfunding-Aktion initiiert, um den Hof, der vor dem Ruinstand zu retten. Es ist also richtig viel passiert und das wollen wir heute besprechen. Begrüßen Sie bitte den Chefredakteur des Falter, den Oberbobo Florian Klenk und Wutbauer Christian Bachler. Florian, du warst damals in dieser Live-Sendung bei Servus TV, kamst raus oder wahrscheinlich ins Hotel und hast mitgekriegt, da geht gerade was ab.
Ja, da war die Mitarbeiterin von Servus TV, die gesagt, sie kommt mit dem Löschen der Postings nicht nach und ich soll da bitte nicht hineinschauen. Aber da war es schon zu spät und so wie er aufgefordert hat, ist das Video dann, es war ein bisschen später, glaube ich, ist das Video an mich gegangen und 250.000 Leute haben sich's angeschaut auf Facebook.
Und du hast dann den Kontakt gesucht, ja. Ihr habt ge-SMS, dann auch telefoniert, dann kamt ihr zu mir in der Sendung, da habt ihr euch erstmals persönlich kennengelernt.
Muss ich da noch einhaken?
Ja, du hast bei dem ersten SMS schon gesagt, du nimmst sein Angebot, ich will genau, das
ich
Angebot von Ihnen annehmen.
Genau, ich habe gesagt, sehr geehrter Herr Bachler, ich nehme das Angebot an und er schreibt mir zurück, per Sie sind wir bei uns herum nur mit den Arschlöcher.
Ja, ist so, ne?
Ist so.
Und so verlor ich die journalistische Distanz.
Das ging aber schnell. Christian, ganz kurz jetzt auch aus deiner Lebenswelt, oben von der Krakau-Ebene, was ist denn für dich überhaupt ein Bobo? Wodurch kennzeichnet sich der?
Naja, man muss da schon ein bisschen differenzieren. Es war natürlich alles überspitzt und eine ziemliche gezielte Provokation, sagen wir so. Ne?
Und wir haben eigentlich gedacht, dass du das alles so gemeint hast.
Jetzt habe ich Welten zerstört, gell? Nein, wir haben da ein bisschen um und um probiert, wie könnte man quasi wirklich einen Florian erreichen, weil wer seine Social-Media-Auftritte und generell die Aktivitäten verfolgt, weiß natürlich, dass sie den Knaben schon dementsprechend herwatschen. Und wegen ein bisschen, nein, es ist ja so, ne? Und wegen jetzt irgendeinem blöden Kommentar, irgendeinem blöden Markieren in irgendeinem lustigen Video, das schaut der ja gar nicht an bei der Reichweite. Ne? Und jetzt haben wir dann ziemlich lange um und um probiert und das Video machen, muss ich gestehen, war eine ziemliche Prozedur. Weil ich bin immer zu grob dreckig. Ne? Das heißt, wir haben es immer zensieren müssen und dann wieder neu angefangen. Und, ja. Also. Der Plan war halt einfach das, wir müssen triggern quasi, dass er kommt und nicht, dass er schon Angst hat, wenn er kommt. Nicht? Also, dass das...
Das war die Idee.
Genau. Nein, also Bobo in dem Sinn war da einfach gemeint, jemand, der sich quasi in einer ziemlich, aus meiner Sicht, ziemlich künstlichen Umgebung sich schön eingerichtet hat.
Abendhof, ne?
und dann, wie es halt heute über Social Media und generell in unserer Zeit ist, sehr, sehr oft über andere ein Urteil anmaßt, obwohl er sich in die Lebenswelt gar nicht einversetzt. Mhm. Und das hat mich dort in dem Video, zuerst schon in einem Artikel im Falter, wirklich aufgeregt und dann auch in der TV-Show und da haben wir dann eben so, uiuiui, jetzt müssen wir was tun. Mhm. Weil man eben, kennst meine Meinung, von dem Auftritt in Servus TV war ich enttäuscht. Ne? Weil man da was anderes von dir gewohnt war und so ist das dann zustande gekommen, dass man gesagt haben, okay.
Jetzt war das, wir drehen die Zeit ein bisschen zurück, um das Gefühl von damals nochmal zu bekommen. Wir schrieben das Jahr Frühjahr 2019, es kam der Mai 2019, da war doch was. Ja, also das heißt, der investigative Journalist, der Chefredakteur des Falters hat gerade ein bisschen was anderes zu tun gehabt, es kam das Ibiza-Video.
Genau, also es war so, er hat mir immer vorgeworfen, mich sehr unvorbereitet in diese Sendung gegangen und dieses Kurteil ist ein Blödsinn. Und ich habe immer gesagt, das ist kein Blödsinn, weil der Bauer ist ja nicht bestraft worden, sondern das wurde nur die Witwe und das Waisenkind entschädigt von der Versicherung des Bauern. Wir streiten halt noch drüber. Also wir können nachher stundenlang, das ist wie ich weiß nicht,
hoffnungslos.
In einem Lüdefinesse-Film sind wir da und ja, nein. Wir werden da nicht einig, aber das ist auch schön so. Und es ging eigentlich nur darum, ob ein Bauer einen Zaun baut und das Erste, was man bei ihm gesehen hat, war der Zaun. Er hat einen Zaun, ja. Und ich habe gesagt, gut, ich fahre zu ihm hin und dann wollte ich hinfahren und dann habe ich mir zuerst durchgelesen, was ist das eigentlich für ein Typ in den Postings und da ist drin gestanden, also der Glenn kommt nie, der fährt, wenn er auf einen Hof fährt, und dann nur in die Toskana und außerdem kann er keinen Nagel einschlagen, stimmt. Und außerdem haut er sich nur mit der Hacke auf den Fuß. So. Und was mache ich? Ich hacke zu Hause ein Stück Holz, das erste Stück Holz in meinem Leben, und hacke mir auf den Fuß und schreibe ihm, ich kann leider nicht kommen, weil ich habe mir auf den Fuß gehackt, und denke mir schon, er wird glauben, ich spinne. Und dann sage ich ihm noch, ich kann jetzt leider nicht kommen, weil es steht jetzt doch eine relativ große Recherche an, es dauert noch ein bisschen, es war Mai 2019 und die Kollegen der Süddeutschen Zeitung haben da so ein Video bekommen, das sie nicht ganz verstanden haben, sprachlich und inhaltlich, musste dolmetschen. Und dann im Herbst endlich war es soweit, dass die Regierung dann, da waren schon Neuwahlen im Herbst, ich glaube es war eine Woche vor den Wahlen, ja, da haben wir gesagt, die Woche habe ich Zeit, weil da wissen wir nicht, wie die Wahl ausgeht. Und dann bin ich zu ihm gefahren.
Ja.
Und das war ein sehr...
Da möchte ich jetzt einmal die Chronologie kurz sprengen, sondern damit man nicht nur einfach so der chronologisch das Ganze erzählen. Denn naheliegender, das heißt jetzt zeitlich naheliegender, ist dein Praktikum beim Falter. Das ist nämlich gerade jetzt erst passiert. Mhm. Hast lang gebraucht, um es einzulösen. Was hast du denn
Corona,
da...
Corona, nicht wegen mir.
Corona. Also Falter ist weiter erschienen, so viel ich weiß. Okay. Also jetzt warst du da. Was hast du denn mitgenommen aus dieser Lebenswelt des Florian Klenk? Ist das ein richtiger Beruf, dem der nachgeht?
Nachdem ich nach dem Praktikum 3 Tage quasi fertig war mit der Welt, ist das ein echter Beruf, ja, kann man so sagen. Nein, ist natürlich ganz eine andere Lebenswelt. Und einmal spannend, da einzutauchen, aber ist brutal zart, das muss man wirklich sagen. Also...
Wow. Was hat dich überrascht?
Man stellt sich das irgendwie so vor, so wie aus den Hollywood-Filmen. Boah, da laufen jeder um und dumm und sagen, Extrablatt, keine Ahnung. Ne? Ja. Und das muss noch raus und so. Nicht? Und dabei ist da jeder in seinem Thema total versunken, total fokussiert, ne? Und vergrobt sich Ideen richtig. Mhm. Und das dann irgendwie, wie das dann gebündelt wird quasi, dass das zu einer fertigen Zeitung kommt, das ist schon, war für mich wirklich extrem spannend. Und ganz, ganz spannend war für mich eben auch die Selbstreflexion, die so eine Redaktion hat oder haben muss, dass man sich dann gegenseitig wirklich in der, die quasi die letzte Ausgabe gescheit auseinander nimmt und sagt, der Artikel war scheiße, der war einfach blöd. Ne? Also da habe ich wirklich geschaut mit den Augen. Das war sehr beeindruckend. Und natürlich auch so Sachen wie, wo man sich gar nicht Gedanken macht als normaler Zeitungskonsument, eben, dass man das wirklich eiskalt durchzieht, dass die Redaktion und zum Beispiel der Anzeigenverkauf nicht nur jetzt theoretisch getrennt ist, sondern wirklich auch räumlich, dass sie die Leute zum Teil gar nicht kennen. Nicht? Dass das wirklich total neutral und getrennt gearbeitet wird, das ist, war schon beeindruckend, muss ich ehrlich sagen.
Aber ihr habt im Zuge dieses deines Falter-Praktikums was wiederbekommen, wo ihr offenbar darauf spezialisiert seid, nämlich einen Shitstorm. Wie kam's?
Wir drehen auch einen Kinofilm gerade mit dem Kurt Langbein und da kommt eben der Bauer nach Wien und wir haben uns überlegt, wir machen ja was Lustiges, ich mache also so eine Art touristische Führung für den Bauern und wir machen eine Korruptionstour. Und ich führe ihn sozusagen durch das korrupte Wien, also nicht das K&K Wien, sondern das korrupte Wien. Und damit es so richtig kitschig wird, nehmen wir uns einen Fiaker und fahren mit dem Fiaker und ich bin der Reiseführer und wir fahren vorbei an der Buwok und am Penthouse von Grasser und an der Elsner Wohnung und überall, wo es halt so...
Ja. Und ja.
zu jedem Haus habe ich eine Geschichte erzählt, nicht? Und da ist der Folterkeller der Wiener Polizei und das ist das. Und wenn mal lustige Leute sind auf Facebook, poste ich das und sage, heute haben wir was Lustiges gemacht, heute sind wir mit dem Fiaker gefahren. Ich habe das dann wieder runtergenommen, das Foto. Wir versuchen jetzt einen Elektrofiaker zu bekommen. Aber ich glaube, den Shitstorm beim Film, den müssen wir aushalten beide. Also ja. Ich habe gelernt, dass es sehr viele Leute gibt, die mit guten Argumenten gegen das Fiakerfahren sind. Und ich habe gelernt, dass es Fiakerunternehmer gibt, die sagen, das ist nicht ganz so. Wir werden das genau anschauen. Also ich bin da noch, wir sind noch am Fact-Checken.
Von dir
aber
weiß,
es gibt
weiß
gute Gründe, warum man sozusagen den Tierschützern auch in dieser Sache einmal sehr genau zuhören soll. Mhm.
Von dir weiß man, dass du sehr internetaffin bist. Hat dich das überrascht, dass der Christian sozusagen im Internet und auf Facebook ein großes Forum hat?
Ja, also ich kannte ihn vorher nicht. Habe aber gesehen, dass er mittlerweile, ich glaube, 20 oder 25.000, wie viel sind es jetzt? Es ist 25.000 Fans hat für seine Seite Berger Hof Krakau Ebene. Dort kann man sozusagen den ganzen Tag was sehen. Er macht nicht Bachlerhof, sondern Bergerhof, das ist der Hofname. Und das, was mich fasziniert hat, und jetzt sind wir sozusagen in diesem Medienthema, bevor man in die eigentliche Geschichte einsteigt, das, was mich fasziniert hat, war, auch wie ich dieses Video gesehen habe, zu sehen, dass da ein Bauer die sozialen Medien nutzt, um sich Gehör zu verschaffen. Mhm. Wütend, rebellisch, aber das muss so sein, weil sonst wird man nicht gehört. Und auch später eigentlich diese sozialen Medien in allen Facetten beherrscht, nämlich als Marketingmensch. Also wenn nie die Raiffeisen Casimura gewesen wäre, hätte ihm sofort einen Vertrag gegeben und als Influencer, ja, also weil er jeden Tag über seine Tiere erzählt, über Agrobert die Gans und Jack Norris und Nessie den Hund und wie sie alle heißen, also ich kenne die Tiere alle namentlich. Während unserer Sendung übrigens wurde ein kleiner Stier geboren, der kleine Falter, der glaube ich noch lebt, oder?
Ja.
Er lebt noch,
aber
Florian,
noch, ja.
Ich muss dich enttäuschen, ich habe den Christian gerade vorher gefragt, wie es ihm geht und er hat mir gesagt, er ist nicht zur Zucht geeignet.
Da reden wir noch. Hier im Raum sind Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken und von Vier Pfoten, die bei diesem Buch sehr mitgearbeitet haben. Und reden wir noch.
Wir waren dann gleich auf dem
Aber um auf den Punkt zu kommen, was mir wichtig war zu sehen ist, dass also eine Lehre für mich war, wie verschaffen sich Bauern in einer Welt, die von Tierfabriken, von Schlachthoffabriken, von ziemlich sehr brutalen, einer brutalen Industrie, Fleischfabriken nennen wir es so, aber auch von einem Kreditwesen der Raiffeisenkasse, über das wir auch noch reden werden, wirklich gedrückt werden. Wie informieren sich die eigentlich übereinander? Und da bin ich drauf gekommen, die informieren sich über die Bauernzeitung, die im Wesentlichen der ÖVP gehört, dem ÖVP-Bauernbund. Sie informieren sich über Prospekte, in denen landwirtschaftliche Geräte verkauft werden, die aber von der Raiffeisen sozusagen mit Krediten finanziert werden. Sie lesen Raiffeisen-Zeitungen, Lagerhauszeitungen, Transgourmet-Prospekte, wo sie dauernd sehen, wie billig Fleisch aus Osteuropa importiert wird zum Dumping-Schleuderpreis. Aber es gibt eigentlich wenig Foren, in denen sich Bauern über das austauschen können, was sie eigentlich bewegt, nämlich die Art, wie sie produzieren, die Art, wie sie düngen, die Art, wie sie verkaufen, vermarkten. Und auf einmal kommt da jemand aus der Steiermark vom höchsten Hof und nutzt das Internet auf eine unglaublich charmante Weise, mit Witz, mit Rebellion, er vermarktet dort seine Produkte, er nimmt dort Kontakt zu seinen Kunden auf, er vermietet dort seine Zimmer, zeigt uns Fotos, macht Videos und ich habe mir gedacht, das ist, und dann haben wir lange darüber diskutiert und er sagt dann irgendwann, das ist der Traktor des 21. Jahrhunderts. Social Media ist der Traktor des 21. Jahrhunderts, weil auf einmal können sich die Bauern von vielen Dingen befreien, die sie vorher geknechtet haben, nämlich sie können auf einmal untereinander kommunizieren, sie nehmen Podcasts auf, sie haben Chat, ich habe ihn gerade hinter der Bühne, die schicken sich dann Sprachnachrichten, haben so Bauern-Chatgruppen, wo sie sich, er hat gesagt, vom Traktor Nachrichten schicken, miteinander austauschen, eine unglaubliche Vernetzung findet statt und das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil da was passiert und eigentlich so eine Art bei ihm ein landwirtschaftlicher MeToo-Moment passiert ist und gesagt hat, diesen Missbrauch durch diese diesen agrarindustriellen Komplex, den lasse ich mir nicht mehr gefallen. Mhm. Und das war eigentlich eine sehr
charmante Das ist Geschichte. Ja das Schöne an dem Buch, es ist ja eine Buchpräsentation, deswegen wollen wir darauf auch Bezug nehmen und Sie sollen ja auch Gusto kriegen, das sich zu kaufen, zu besorgen und zu lesen, dass es eben sehr viele Ebenen hat, diese gesellschaftspolitische, man erfährt viel über Agrarpolitik, über Fördersysteme, man erfährt die persönlichen Geschichten von euch beiden mit Wurzeln, die woanders liegen. Manches werden wir ja noch ansprechen können. Bevor wir aber jetzt dann mit dem Florian auf deinen Bauernhof fahren, kurz noch von deiner Seite, Christian, wie kam es dazu, dass du das Internet genutzt hast, das Medium? Ich habe vorher auf deinem Account geschaut, da steht, dass Nessie, dein Hund, jetzt auf den Hof aufpasst und eine strenge Null-Katzen-Politik verfolgt.
Ja, das war ehrlich gesagt aus der puren Verzweiflung, weil ich gesehen habe, scheiße, das Businessmodell, auf das ich in jungen Jahren gesetzt habe, funktioniert nicht. Ne? Und ich habe dann das erste Mal ein bisschen Probleme gehabt, also vor allem psychischer Natur, und habe dann irgendwie quasi so blogmäßig, mit 2 Follower ist das komplett wurscht, da kannst du dir den Frust von der Seele schreiben, nicht? Ein bisschen Selbsttherapie betrieben. Mhm. Und so ist das dann immer mehr geworden. Und dann habe ich eine Partnerin gehabt, die da sehr affin war, die war im Marketing hauptberuflich tätig, also nichts mit Landwirtschaft am Hut. Und da habe ich dann irgendwie gesehen, okay, das ist cool. Die benutzen dieses Instrument auch als große Firma, quasi als kostenloses Medium, mit dem ich mit meinen Kunden kommunizieren kann. Und vor allem in der Landwirtschaft ist halt so, dass wir ja, wenn ich jetzt, wie es bei mir zum Beispiel ist, die Produkte direkt verkaufe, dann muss ich einfach ein Premium-Produkt haben, generell. Das haben aber 100 andere auch. Und ich muss eine Geschichte hinterm Produkt mitverkaufen, also auf gut Deutsch, wie Apple und die ganzen Typen alle deren. Ja, es ist ja so, nicht? Wenn du ein iPhone hast, bist cool. Ne? Das verkauft man damit. Und so haben wir halt dann irgendwie, ist das so eins nach dem anderen gekommen. Und es ist halt irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen und dann halt nach und nach größer geworden. Mhm. Und irgendwann ist dann auch ein bisschen eine politische Message, würde ich fast sagen, dazu gekommen, weil es mich einfach anzipft hat oder anzipft nach wie vor, dass in gewisse kritische Themen keiner das Maul aufmacht. Mhm. Ne? Und das ist natürlich ein Thema in der Landwirtschaft, was wir haben. Ich sitze da bei mir am Berg oben, der Kunde sitzt da in Wien. Ne? Wie sollen wir zusammenkommen? Ne? Und da bietet sich das halt einfach wirklich als Sprachrohr nach außen an, wo man seine Gedanken irgendwie positionieren kann. Und ja, wie gesagt, ist er dann immer größer geworden. Mhm. Genau.
Damit sind wir wieder beim Wut-Video und beim Ausgangspunkt deines Praktikums. Welcher Vorwurf in dem Wut-Video hat dich am meisten geärgert oder getriggert, wie der Christian gesagt hat?
Naja, er hat es ja sehr geschickt gemacht. Ne? Er hat gesagt, also...
Man hat lang gebracht, ne?
Er hat es sehr geschickt gemacht. Ne? Er hat gesagt, sie haben mich sehr enttäuscht. Also das setzt ja voraus, dass er mich irgendwie kennt. Das hat mir mal geärgert. Weil er gesagt hat, du Arschgesicht, ja, dann hätte ich gesagt, okay, das, ja, aber okay. Und dann hat er gesagt, 2 Sätze, die eigentlich auch ein bisschen so den Leitfaden in dem Buch jetzt machen. Mhm. Er hat gesagt, Sie haben ja keine Ahnung, also Sie noch, Sie haben ja keine
Ahnung. Arschloch. Ja, Arschloch.
Also das Arschloch hat er sozusagen über Sie gesagt, aber er hat gesagt, Sie haben keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft. Mhm. Und ich habe gedacht, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich die bäuerliche Gesellschaft? Von was redet man da?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ich kenne die bäuerliche Gesellschaft, ich zähle jetzt nicht zu viel, aber ich kenne das ein bisschen von, ich komme aus einer Familie, die sozusagen auf die Butterseite gefallen ist, ich kenne das halt von Urlaub auf dem Bauernhof und ein bisschen von der Großmutter, aber was ist eigentlich eine bäuerliche Gesellschaft? Die ist ja eigentlich ausgestorben, es gibt keine Bauerndörfer mehr. Und dann bin ich irgendwie auf den Moment gekommen, über das nachzudenken, und dann hat er den zweiten Satz gesagt, und Sie haben auch noch nie Existenzangst gehabt. Und ich habe gesagt, stimmt. Die bäuerliche Gesellschaft und die Existenzangst. Und das waren sozusagen die 2 Motive, die in diesem Buch eigentlich das Buch führen, weil man dachte, ich habe keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft, aber es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass in meiner Familie eine bäuerliche Gesellschaft existiert hat, nämlich die meines Vaters, der ein Nebenerwerbsbauernbub ist, der auch hier im Saal sitzt. Und den ich dann gesagt habe, so, ich mache jetzt was Ungewöhnliches, ich mache jetzt mit meinem Vater ein Interview. Nicht mit dem Bundeskanzler und dann nicht mit dem Gefängnisdirektor, sondern mit dem eigenen Vater. Und der hat halt bei sich zu Hause den Speck aufgeschnitten, so wie er es gemacht hat, und hat begonnen zu erzählen. Und auf einmal ist mir irgendwie bewusst geworden, dass nur 20 Jahre vor meiner Geburt, ich bin 1973 geboren, also gerade noch kein alter weißer Mann und gerade kein Boomer.
Knapp.
20 Jahre vor meiner Geburt, also das ist so lang wie jetzt 9-11, das ist eigentlich nicht lang, in Österreich die Bauern mit der Hand Erdäpfeln ins Feld gelegt und mit der Hand geerntet haben und mit Viechern geerntet haben. Und wir haben dann lange darüber diskutiert, dass jemand, der mit einer Zeitmaschine aus dem 18. Jahrhundert nach Ratzersdorf in das Dorf meines Vaters gekommen wäre, im Wesentlichen die Produktionsmethoden noch verstanden hätte und mitarbeiten hätte können. Der wäre dort mitgegangen. Vielleicht hätte er sich ein bisschen gewundert, wie die Leute angezogen sind und dass es dann Strom gibt, aber im Wesentlichen wäre das gleich. Während nur 10 Jahre später, 15 Jahre später, dieser Mensch aus dem 18. Jahrhundert überhaupt nichts mehr verstanden hätte. Der hätte nicht verstanden, dass die Dorfstraße asphaltiert ist, dass deshalb die Kinder nicht mehr auf der Dorfstraße spielen, weil die Autos durchrasen, dass es überhaupt Autos gibt, die dort fahren, dass man wegfährt einkaufen, dass man einen Kofferraum hat, wo man im Supermarkt Lebensmittel kaufen kann und nicht mehr beim Nachbarn, dass man überhaupt woanders einkauft, dass damit alles, was sozusagen dieses Dorf geprägt hat, nämlich dieses Autarke, und ich will das gar nicht verkitschen und romantisieren, ich will jetzt da keinen Heimatroman unterbeten, ich will es aber auch nicht brutalisieren und das Dorf nur als die Gemeinheit darstellen, die viele Schriftsteller gemacht haben, dass auf einmal dieses Dorf als, nennen wir es eine Gemeinwohlökonomie oder als eine Nahversorgungsgemeinschaft, komplett zerfallen ist. Und damit aber auch die Art, wie die Bauern gewirtschaftet haben. Und die Bauern sind dort natürlich so wie überall in Österreich komplett geschrumpft und gestorben und zugrunde gegangen. Und er steht dann irgendwie so am Schluss meines Praktikums und zeigt mir auf seinem Handy die Bilder von einem Faschingsumzug, glaube ich, wo sich die Krakauer, wie sagt man eigentlich, Krakauer, Hintermühlner, die Krakauer, sagt man Krakauer, als Pferde verkleiden, irgendein ein Brauch und tanzen, und das ist wirklich ein archaischer Umzug. Und er sagt, wie lange wird es das noch geben? Diese bäuerliche Gesellschaft. Und wie lange wird das noch existieren? Und er sagt irgendwie so, für dich ist das da ein Frau Holleland und eine Idylle, aber wir stehen am Abgrund. Mhm. Und um sozusagen einen berühmten, ich glaube, irgendeinen berühmten Politiker zu zitieren, morgen sind wir einen Schritt weiter.
Ja.
Und das hat mich angefangen zu
interessieren. Christian, mit welchen Erwartungen kam der Praktikant nun zu dir? Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Vorgeschichte du überlegt hast, wie du die fiesesten Aufgaben für ihn irgendwie vorbereiten könntest.
Hat er, ja.
Das wäre natürlich naheliegend in der ersten Überlegung. Das wäre vermutlich, sage ich mal, typisch bäuerlich, aber so sei man nicht. wir haben natürlich uns überlegt, es hat sich dann wie halt immer, jeder Tag ist anders, ganz passend ergeben, dass wir das volle Spektrum eigentlich abgerost haben, sozusagen. Mir war einfach wichtig, und das war natürlich auch zur Vorgeschichte, wieso das zu dem Video und so weiter gekommen ist. Ich war einfach oder bin nach wie vor mit der Kommunikation, wie über Landwirtschaft geredet wird, nicht? Es wird über uns geredet, aber nicht mit uns, massiv unzufrieden. Und haben dann gesehen, okay, wenn ich jetzt das irgendwann in einem landwirtschaftlichen Medium erzähle, das bringt nichts, da kann man es einem Hund auch erzählen. Nicht? Also das ist die typische Diskussion, nein, es ist so, das ist die typische Debatte, uns redet man ein, ja, keine Ahnung, alle wollen nur mehr Bio und alle wollen vegan leben und keine Ahnung was und alles ist schlimm. Nicht? Und umgekehrt druckt man Konsumenten auch wieder irgendeine Geschichte ein. Das heißt, man redet übereinander, aber nicht mehr miteinander. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, wenn es irgendwie ein Medium gibt, aus meiner damaligen Sicht und nach wie vor, das über den Schatten springt und da wirklich so eine Aktion startet, dann ist es für mich der Falter. Und so ist das eigentlich gekommen. Und darum haben wir dann natürlich gesagt, okay, wir wollen möglichst viel herzeigen, dass du mal siehst, was wir damit meinen, wenn wir davon reden, wir stehen am Abgrund. Nicht nur ich als Betrieb damals finanziell, sondern wir als Dorfleben, bis zu den Umweltproblemen, die wir mittlerweile haben, also das Gesamtkonglomerat. Ne?
Florian, weil es ein Buch ist, liest du jetzt eine Stelle draus?
Eine kleine nämlich, Stelle,
ich glaube, genau die, keine, wo du ankommst.
Das ist eine Lesung und kein Kabarettabend hier. Ne? Nein, ich lese eine Stelle, und zwar handelt die davon, wie ich dort ankomme. Es ist Herbst 2019. Ich fahre mit dem Railjet, ich glaube es war der Railjet oder mit dem Eurocity, mit dem Zug nach Unzmarkt. Ich war vorher noch nie mein Leben in Unzmarkt. Und in Unzmarkt steige ich ein in die Murtalbahn. Das ist so ein Diesellok, eine Schmalspurbahn, die damals schon einmal abgebrannt ist und dann danach ins Wasser geflogen ist. Und fahre in dieses herrliche Frau Holleland hinein. Also wenn Sie jemals einmal was Schönes machen wollen, fahren Sie mit der Murtalbahn von Unzmarkt nach Mura. Das ist wirklich eine der schönsten Fahrten, die es gibt. Und ich lande jetzt mit dieser ruckeligen Murtalbahn in Mura und komme jetzt dort an. Bachler holte mich mit seinem Auto ab. Wir begrüßten uns schüchtern. Die Windschutzscheibe hatte einen Sprung, fast schien seine Kiste auseinanderzufallen. Es machte ihm nichts aus, 20 Kilometer von seinem Hof nach Mura zu fahren, sagte er am Telefon. Er erspare mir die langwierige Busfahrt und er müsse ohne dies ins Lagerhaus. Die Hitze mache den Tieren zu schaffen in der Krakau, diesem verwunschenen Winkel der Obersteiermark, benannt nach den Gra, den hungrigen Krähen, wie mir Bachler erklärte. Sie picken die Silageballen auf, zum Ärger der Bauern, sagte er. Auf die Vögel darf man aber nicht schießen, im Gegensatz zu den Hirschen, die hier aber noch immer nicht so richtig mit der Brunft beginnen. Für den Sex, sagt Bachler, ist es ihnen noch zu heiß. Aber ehe wir uns endlich näher vorstellen konnten, stand ich mit Bachler schon in Regalgängen des Lagerhauses, die ich noch nie betreten habe. Stallfliegenkonzentrat gab es hier zu kaufen, Antigeruchsmützen, Euterpapier und Silo-Reparaturband für die von den Krähen aufgerissenen Ballen. Bachler griff ins Regal zu einer blauen Tinktur namens Closamectin. Dann nahm er eine Dose Steinöl um 40 Euro aus dem Regal und sagte, wir brauchen die Schmiere für die Hörner der Yaks. Die würden von Pferdebremsen gequält, die neuerdings auch in den Hochalpen schwirren. Yaks in den Hochalpen? Ja, Yaks, sagte er. Der Klimawandel, klärte mich Bachler auf. Es sollte hier eigentlich nächtens schon frieren. Er wirkte schüchtern, ganz anders auf seinem Video, freundlich und zuvorkommend. Und ich bemerkte sofort, dass er ein großer Erklärer war. Einer, der die großen umwelt- und klimapolitischen Fragen in kleine Geschichten herunterbrechen konnte. Er wäre ein guter Journalist geworden. Die Geschichte mit den asiatischen Rindviechern zum Beispiel. Die ziemlich aggressiven und unberechenbaren Tiere habe er im Winter auf Willhaben entdeckt, einer Online-Plattform. Sie sollen die Schäden der Erderwärmung reduzieren, erzählte er mir. Er siedelte sie auf seiner Alm an, weil sie die Rasenschmiele fressen. Ein spitzes, scharfes Gras, das einen wie ein Nadelkissen in den Hintern sticht, wenn man sich versehentlich oben auf der Alm draufsetzt. Die Hitze habe das Gras noch wieder borstiger gemacht, klärte mich Bachler auf. Man brauche bald Schnittschutzhosen auf der Alm. Früher, schon zur Römerzeit, hätten die Bauern deshalb Schafe oder Pferde auf der Alm getrieben. Mit ihren Zähnen rupften sie die Halme einfach weg. Die Kühe hingegen verschmähen das rasiermesserscharfe Zeug. Schafe aber gibt es hier auf den steirischen Almen kaum noch, weil auch du kaufst wahrscheinlich neuseeländisches Importlamm im Supermarkt, erkannte Bachler. Aber auch die Yaks seien Opfer des Klimawandels, so wie alle Rinder hier, fuhr er fort. Die Klimakrise dringe in Form des Leberegels in ihre Körper. Versteckt in kleinen Wasserstellen schlummere der Teufel, wie Bachler ihn nennt, als Parasit in der Zwergschlammschnecke. Die Schnecke wiederum schleiche dank der Wärme immer höher auf die Almen. Und weil diesen Sommer die sonst glasklaren Bäche austrocknen, stillen die Rinder ihren großen Durst in sumpfigen Pfützen. Und da schlappern sie die Zwergschlammschnecke samt Leberegel mit. Und langsam frisst sich dann der Egel durch die Innereien. Und damit es nicht tödlich endet, schüttet Bachler das im Lagerhaus gekaufte blaue Closamectin auf die Rücken der Yaks. Verstehst du? Die Tiere nehmen dann die Medizin über die Haut auf. Und da beginnt schon das nächste Problem. Wenn die Mistkäfer über die Kuhfladen der behandelten Yaks kriechen, fressen auch sie das Closamectin mit und sterben sofort. Die Kuhfladen bleiben unzersetzt liegen, bis zu 2 Jahre lang, und die Almen bleiben ungedüngt. Alpine Willhaben-Yaks mit Leberegel, kurze Hosen statt Wollhauben und Fladen, die nicht mehr verrotten. Nur ein paar Minuten hatte ich mit Bachler im Lagerhaus verbracht, und mehr gelernt als in jedem Interview mit einem Professor für Bodenkultur. Kein Vortrag an der Uni, keine TV-Dokumentation hatte mich so gefesselt wie dieses kurze Referat zwischen Eutersalbenregal und Lagerhauskasse. Innerhalb kurzer Zeit kapierte auch ich endlich, dass da endlich etwas gründlich durcheinander geraten ist in den Alpen und in der Natur. Die Globalisierung, die Fleischindustrie und die Klimakrise verändern das hinterste Gebirgstal. Und dann kam dann auch das Kuhurteil dazu, also eine ganz unmittelbare juristische Bedrohung. Und dann noch die Juristen und die Oberbobos, die ihm Bachler die Welt erklären.
Christian, das war ja eigentlich deine Intention hinter diesem Wutvideo, dass hinter dieser Wut ja ganz viel Verzweiflung steckt. Du hast das schon angesprochen. Der Klimawandel ist eine Handlungsschere, die andere natürlich die Agrarpolitik, die Fördersysteme. Auch das Verhalten der Konsumenten letztendlich. Von deiner Seite jetzt, wie sehr spürst du den Klimawandel bereits auf deinem Hof? Also wir haben ja gerade ein gutes Beispiel, ein sehr knackiges Beispiel gerade gehört. Wie groß ist das Problem für dich?
Er ist natürlich da, ist sehr, sehr stark da. Wir sehen aber, glaube ich, ein bisschen man nennt es Grenzertragsstandort, das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, wir haben relativ schlechte Böden, minimale Veränderungen in der Jahrestemperatur, in der Niederschlagsverteilung und so weiter haben bei uns natürlich viel massivere Auswirkungen gleich einmal, als wie in Gunstlagen wie da zum Beispiel rund um Wien. Ne? Wenn es bei uns einmal zwei Wochen nicht regnet, haben wir schon ein Problem. Das ist da unten relativ egal. Das heißt, von dem her sind wir eigentlich ein bisschen ein Freiluftlabor, wenn man es so nennen will. Wenn man an den Klimawandel denkt, dann ist natürlich für sehr, sehr viele und auch für uns, denkst an die negativen Auswirkungen. Nicht? Leberegel, Trockenheiten, wir haben in den letzten 15 Jahren, glaube ich, mehr Wetterextreme gehabt, als wir die drei Generationen vor mir miteinander. Nicht? Also man merkt jetzt wirklich das Exponentielle, es zieht wirklich an. Nicht? Wir haben aber auch, so fair muss man auch sein, ein paar ganz positive Entwicklungen. Nicht? Das heißt, indem das wärmer wird, haben wir eine längere Vegetationsdauer. Wenn wir genug Regen kriegen, so wie es heuer war, dann haben wir auch in den höchsten Lagen Biomasse quasi auf den Almen in einer Dimension, die bisher nicht bekannt war. Das ist grundsätzlich super. Andererseits ist jetzt wieder so, jeder von uns merkt, es gibt keinen Frühling mehr, es gibt keinen Herbst mehr. Ne? Das geht meistens stark Winter aus, Hochsommer. Das macht für uns zum Beispiel große Probleme, weil sich die Vegetation anders verhält. Früher war es halt so, man sagt zum Beispiel bei der Almwirtschaft, wenn ich im Frühling meine Tiere auf die Alm treibe, dann muss ein Drittel der Alm noch weiß sein, ein Drittel braun, sprich der Schnee gerade weg und ein Drittel grün. Jetzt ist es so, am Montag ist die Alm noch weiß, am Mittwoch ist sie braun und am Freitag ist sie von unten bis ganz oben komplett grün. Und die Tiere können sich quasi näher mehr, wie es eigentlich wäre, der Vegetation von unten nach oben nacharbeiten. Das heißt, wir haben zuerst einen massiven Überfluss an Futter und dann ist nichts mehr. Mhm. Weil das trockene Zeug gehen sie nicht mehr an. Ganz extrem ist das beschäftigt bei uns massiv die Imker, weil sie jetzt auch die Blühzeitpunkte der einzelnen Pflanzen nach vor verlegen, weil wir mildere Winter haben. Das heißt, die Pflanzen haben die Wärmesumme, die sie zum Blühen brauchen, schon früher benannt. Und da ist zum Beispiel der Klassiker in meiner Region, die Alpenrose, kennt man als Almrausch. Da fahren bei uns die Touris hin, das anschauen, weil einfach ganze Täler rosarot blühen. Da haben wir bisher immer gesagt, keims in der letzten Schulwochen, da blüht alles. Ne? Jetzt haben wir schon Jahre gehabt, da blüht er Mitte Mai. Mhm. Ne? Also wirklich eineinhalb Monate früher, da blühen aber heraus noch die Föder nicht einmal gescheit. Das heißt, die Bienen haben jetzt zuerst heraus auf die Blumen was und in der gleichen Zeit blüht dann schon die Alpenrose, die ihnen eigentlich den Winter rettet. Und auch wieder so, zuerst Überangebot, dann nichts. Das heißt, wir sind mit dem wirklich tagtäglich konfrontiert, in den positiven wie in den negativen Auswirkungen. Und wenn irgendwer noch immer glaubt, dass das Voodoo ist und dass sich da nichts ändert, der soll bitte gleich sie melden, dann haben wir Praktikumsplätze frei. das können wir...
Wie siehst du die Aktivitäten der Fridays for Future Kids?
Ich finde das cool. Ich finde das wirklich cool. Muss mich oft sehr, sehr ärgern über diese dämlichen Argumente, die da aus unserer Generation oft im Social-Media-Bereich da kommen. Ja, müsst in die Schule gehen, keine Ahnung, und Schulschwänzen und weg mit den Handys und alles so Blödsinn. Und wenn du dann sagst, Punkt 1, wieso soll der Freitag Schule gehen, dass er dann gleich deppert rauskommt, wie du bist? Ne? Ja. Wer kauft dem Kind das Tablet? Wer kauft dem Kind das Netflix-Abo? Wer fährt es mit einem SUV oder mit irgendeinem Auto zur Schule? Das sind schon wir. Ne? Also da müssen wir uns schon... was da ein Thema werden wird, und da sehe ich auch wieder, wie soll man sagen, zwei Seiten. Es ist cool, dass die jetzt auf die Straßen gehen, nur müssen wir jetzt quasi als Ältere aufpassen, da tut sie auch was. Weil das ist jetzt quasi die Generation Snapchat, die will auch in der Politik haben, dass sich spätestens in zwei Jahren was ändert. Mhm. Und nicht so wie wir aufgewachsen sind, dass du weißt, naja, ein bisschen eine Veränderung dauert 30 Jahre. Die Zeit haben wir von der Natur her auch nicht mehr. Und die nachfolgenden Generationen werden uns die Zeit in die Entscheidungsprozesse auch nicht mehr geben. Und da kann es natürlich sein, dass irgendwann schnallt. Mhm. Also wenn wir uns da nicht zusammensetzen und wirklich normal, demokratisch, politisch was weiterbringen, dann werden irgendwann Schnauze fliegen. Weil die werden nicht warten.
Damit sind wir bei der Politik angelangt. Aber bevor wir gleich sozusagen das Kapitel Agrarpolitik aufschlagen. Florian, gib uns vielleicht noch einen lustvollen Einblick in die lustvollen Teile deines Praktikums. Also da gibt es ja auch noch die Mama.
Die Mama kann wahnsinnig gut kochen. Es war so, dass die Mama, die ich dreimal eigentlich, ne, jetzt am Schluss. Und jedes Mal, wenn man bei ihm am Hof kommt und man kommt herein, riecht es einmal nach einer Küche, die feinste Cuisine Wiens nicht zusammenbringt, weil die Mama kann wahnsinnig gut kochen, das selbst produzierte Essen. Und da gibt es dann so Schokokuchen, die sind so weich, dass man eigentlich sie als Kopfpolster verwenden könnte. Und das, was man sich sozusagen als Praktikant abtrainiert, weil man immer irgendwelche Jacks suchen muss oder Kühe suchen muss oder Zirbenzapfen suchen muss, das hat man dann sozusagen wieder drauf. Ne? Zirbenzapfen suchen haben wir einmal gemacht, wir haben sogar Zirbenschnaps gemacht. Ich habe gelernt, dass man mit Zirbenschnaps mehr verdient als ein Milchbauer, wenn man Zirbenbäume hat. Ja. Mhm. Auch sehr interessant. Na, die Mutter kommt leider in dem Buch nicht vor oder nur ganz am Rande. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Mutter nicht in die Öffentlichkeit wollte und ich wollte ja da kein Sozialporno schreiben, sondern eine Sozialreportage. Das ist ja eigentlich eine lange Reportage. Habe aber dann mit der Mutter sehr lang, wie wir den Kinofilm gemacht haben, geredet, um auch sozusagen die weibliche Seite in dieser Geschichte zu erzählen. Die Mutter, die sich sehr gekümmert hat und die Familienmitglieder und auch sozusagen einen sehr entscheidenden Satz gesagt hat, den ich gerne in dem Buch verewigt hätte, nämlich wenn du verschuldet bist oder wenn du Schulden hast, wirst du stumm.
Existenzangst macht stumm.
Es macht stumm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte, zu dem man noch kommt. Ich habe dann sozusagen, nachdem ich von ihm gekommen bin, war er angefixt. Nicht? Wir haben einen Kollegen, der Benedikt Narodoslawski, ich weiß nicht, ob er heute da ist, der mir schon Jahre in den Ohren lag, dass er sagt, wir brauchen ein Naturressort und das ist ein Thema. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß eh und so. Jetzt haben wir ein Naturressort endlich und der Narodoslawski hat recht gehabt, wir hätten das viel früher machen sollen, wo wir uns eben mit diesen großen gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen, dem Tierwohl, der Frage, wie Fleisch produziert wird, wie viel Fleisch man überhaupt essen soll, wie das Futter von den Tieren produziert wird und warum die Insekten sterben. Ich habe vom Christian gelernt, dass gar nicht einmal so die Pestizide schuld sind am Insektensterben, sondern die Mähwerke, die neuen Mähwerke der Bauern und die Art, wie sie die Wiesen mähen. Vielleicht will er das nachher noch erzählen. Also wir nehmen das jetzt auch sozusagen journalistisch mit auf. Ja? Mhm. Das ist ein eigenes Ressort geworden. Es beginnt in vielen Zeitungen, dass sich auf das zu spezialisieren und nicht nur als Greenwash für die Medien, sondern weil es die brennenden umweltpolitischen Fragen sind.
Ganz kurz mit Mähen und Insektensterben, klären Sie auf.
Dort, wo konventionelle Landwirtschaft schon seit Jahrzehnten betrieben wird, haben wir natürlich ein massives Artensterben. Ganz klar, kann nicht anders sein.
Man merkt es an der Windschutzscheibe, vielleicht erinnern Sie sich als Kind, dass man da ganz viele Insekten pickt und jetzt nimmer, ne? Weil 80% weniger Insektenmasse da ist.
Ich weiß, da werden jetzt meine Kollegen schon wieder aushakeln, das ist böse, aber das redet man nicht. Ist natürlich Pestizidproblem, ist ganz klar. Ich spritze gegen Insekten, dann kann ich nicht erwarten, dass irgendwo Insekten überbleiben. Wir nehmen ihnen am Viertrand durch das Ausräumen der Landschaft, wie es die letzten 50, 60 Jahre mit der zunehmenden Mechanisierung passiert ist, auch die Inseln quasi, wo sie noch leben könnten. Nicht? Das heißt, die Insektenpopulationen sind eigentlich noch relativ stark in Regionen wie bei mir, wo reines Grünland ist. Nicht? Da haben wir jetzt halt einfach das Problem, dass mit dem immer öfter Mähen, um quasi diese überzüchteten, aus meiner Sicht, Hochleistungskrüppelviecher, die wir auch gehabt haben, noch ernähren zu können, ich den Insekten den Lebensraum nehme Und zusätzlich, wir noch Technik haben derzeit, die Betriebe wachsen, Arbeitskraft wird immer weniger, du brauchst größere Maschinen, du wirst Arbeitsgänge sparen. Das heißt, man mäht das Gras und versucht das Gros während dem Mähen schon mechanisch aufzubereiten. Das heißt, das Gros hat ja eine Wachsschicht, die vor Austrocknung schützt. Das sind Zinken oder Bolzen, gibt es verschiedene Systeme, die diese Wachsschicht brechen. Das Gros kann dann schneller trocknen und ist schneller quasi silierfähig oder überhaupt als Heu nutzbar. Diese Aufbereiter killen jedes Insekt, jede Biene, die da noch auf irgendeiner Blume drauf ist. Weil das einfach mechanisch, da ist ein Todpunkt da. Ne? Also die haben wir Grünlandbauern uns gern selber auf die Schulter klopfen, wir haben mit Spritzmittel nichts am Hut, dafür killen wir es mit dem Mähwerk, ist ein sehr, sehr heißes Thema. Dann kommt natürlich noch dazu, dass wir aus artenreichen Wiesen, so wie es bei uns oben wäre, reden wir Biodiversität von ca. 200 Pflanzenarten auf diesen typischen Wiesen. Da gibt es Zahlen, ich kann das jetzt auch nur so frei nachreden, pro Pflanzenart hängen 10 Tier- oder Insektenarten drauf. Und wenn wir jetzt, so wie es bei uns Standard ist, aus diesen 200 Pflanzen nicht einmal mehr 20 machen, weil das halt die am schnellst wachsenden, die am meisten Protein produzierenden, am meisten Zucker, sprich Energie beinhaltenden Pflanzen nur mehr sich dort durchsetzen können, dann vereinsamt natürlich die ganze Biodiversität. Mhm. Und jetzt könnte man, und ich weiß, jetzt ist, das muss ich jetzt einfach noch anbringen, das ist ein bisschen landwirtschaftliches Voodoo, wo alle blöd schauen. Ich denke mir halt, ich war auch so. Ich habe gesagt, alles, was blüht, das ist komplett sinnlos, es muss grün sein. Weil wir das so gelernt haben, die Kur braucht es und da geben wir Gas. Ne? Wie ich dann wirklich fertig war, körperlich, physisch und auch psychisch, habe ich dann gesehen, irgendwie ist es eine Blumenwiesen, da was Cooles. Ne? Und mittlerweile denke ich mir, vielleicht braucht das Gros, das da wächst, nicht nur einen Nachbarn, sondern mehrere verschiedene Arten, wie es seit Jahrtausenden war. Vielleicht braucht es ein paar Insekten, die da drüber schwirren, dass quasi dieses Gras glücklich ist, unter Anführungszeichen. Vielleicht ist dieses glückliche Gras dann glückliches Futter für eine glückliche Kuh, die dann ein glückliches Endprodukt liefert, das wir essen, und vielleicht macht es aus uns glückliche Menschen. Ich weiß, das ist Voodoo, ne? Aber ich glaube das immer mehr. Ne?
Bevor der Florian jetzt gleich eine zweite sehr wichtige Stelle aus dem Buch liest, an dich noch, du hast jetzt schon zweimal ganz kurz darüber erzählt, dass du ja früher konventionelle Landwirtschaft betrieben hast. Genau. Du bist der älteste Sohn deiner Eltern, der Vater ist früh gestorben, du warst 20, musstest mit 20 ganz plötzlich die Landwirtschaft übernehmen. Und hast das übernommen, was da war und was dein Vater dir mitgegeben und vorgelebt hat, was war das?
Ja, aus meiner damaligen Sicht Blödsinn.
Nämlich?
Ja, das war halt eigentlich fast das, was wir jetzt wieder machen. Nicht? Nein, die haben das schon gut gemacht. Es war halt so, dass das sämtliche Inventar bis zu den Stallungen alles überaltert war und fertig, auf gut Deutsch. Mhm. Und wir gewusst haben, wenn wir weiter Tiere halten wollen und was anderes läuft bei uns halt nicht wirklich, dann müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen, damit dass wir wieder auf einen Stand kommen, wo wir nicht alle zwei Wochen den Amtstierarzt in der Bude haben, quasi, weil wir das Tierschutzgesetz nicht mehr einhalten können. Und so ist dann, war für mich das einerseits eine Befreiung, so blöd, dass das klingt, bitte nicht falsch verstehen, wie mein Vater gestorben ist, bei mir ziemliche Konflikte gehabt haben. Und ich war dann halt voll im Soft, ich war gerade in der Meisterausbildung aus der Fachschule heraus, ich habe dann quasi freie Bahn gehabt. Und ich habe das dann, was man gelernt hat quasi. Bei mir war das damals voll geil. Viermal mähen, keine Ahnung, die Kuh muss noch mehr Milch geben, noch mehr Viecher. Der, was 200 Kühe hat, das ist der viel größere Chef, als wie der, was 20 hat. Dass der vielleicht mit 20 Kühe die vierfache Kohle verdient, als wie mit der mit 200. Das ist damals im Schädel noch nicht angekommen. Mhm. Ja?
Und damit beginnt ein fataler Kreislauf. Florian, du bist mit deinen Kindern, mit deiner Familie noch einmal hingefahren. Und ich glaube, die Stelle liest du uns
genau, also jetzt. Ich bin im Jahr darauf, wir haben uns dann hin und wieder irgendwie was geschickt. Und dann habe ich mir gedacht, das war so schön im Murtal. Ich fahre mit meinem Sohn hin. Meine Tochter ist mit meiner Frau zu dem anderen Bauern gefahren, zum Klaus Dutzler am Kleinkassee, der Journalist ist und Bauer. Und ich bin mit meinem Sohn ins Murtal gefahren. Und wir haben dort eine wunderschöne Zeit verbracht, weil wir wieder, ich durfte wieder so ein bisschen Praktikant sein, aber nur ein bisschen. Und da ist etwas passiert, was sozusagen dann eigentlich dieser ganzen schönen Geschichte für mich eine dramatische Wendung gegeben hat. Ich erzähle vielleicht ein bisschen in dem Teil, wie ich da mit meinem Sohn noch in dem Hof herumstapfe und wie wir dann nach Hause fahren. Sekunde, muss man das finden. Am nächsten Tag nahm Bachl uns dann mit auf die Alm, also meinen Sohn und mich. Eine trächtige Kuh war abgängig. Wir mussten sie finden. Sie stand etwas verstreckt ganz oben, wo die Rasenschmiele wächst. Wie eine Gemse kletterte mein Bub, der Wandern sonst hasst, auf einmal die steilen Hänge hinauf. Er fotografierte die Jacks, die durchaus gefährlich werden können, streichelte die Ziegen und Pferde, die Bachl auf den Lerchenwiesen wie Fabelwesen hält. Und durch mein Fernglas sahen wir sogar Rotwild am gegenüberliegenden Hang. Die Brunftzeit hatte jetzt schon begonnen. Es passierte in jenen Tagen etwas für mich sehr Berührendes. Mein Bub umarmte nicht nur Bachlers Hund, er streichelte die Wollschweine, lief den Buden nach, tollte über den Hof wie Nils Holgersson, der kleine schwedische Lausbub. Da war es dieses A statt dem I, so wie es unser Falter Tierkolumnist Peter Iwaniewitsch erhofft, wenn man Kinder zu Tieren erzieht, wird über Tiere unterrichtet. Der Hof strahlte auch auf mich etwas Magisches aus, weil er eben nicht so proper war wie viele andere Betriebe, weil die Tiere hier eine verschworene Gemeinschaft bilden konnten. Bachler stellt fast jeden Tag Videos seiner Tiere ins Netz. Seine Petfluencer kriegen tausende Klicks. Nessie, der Cattle Dog, kommandiert die fauchenden Gänse, die kleinen Katzen schmiegen sich an die mit schlampanierten Mangalitzer. Die Gänse patrouillieren durch den Hof wie eine Gang. Das waren keine angeketteten Produktionsmittel, sondern da lebten Tiere mit Bachler. Im Winter nahm er sogar ein Kalb mit in die Küche und postete auf Facebook, wie es sich unter dem Herd wärmte. Sein Hof, das spürte ich immer mehr, ist sein Gegenentwurf zu all den Hühnermastfarmen und Schweineställen, über die wir im Falter immer wieder berichteten. Aber seine Existenz und somit seine Vision von Landwirtschaft standen vor dem Ende, wie ich kurz nach unserer Abreise erfahren hatte. Obwohl er sich abrackerte, blieb ihm nichts übrig. Er lebe von 800 Euro, vertraute er mir einmal an. Kaum waren Leo und ich wieder zu Hause in der Nähe von Wien, erreichte mich abends die Facebook-Message eines unbekannten Mannes. Ein Nachbar von Bachler, der mich offenbar gesehen hatte. Sehr geehrter Herr Klenk, schrieb er, ich mache mir Sorgen um den Christian. Ich kenne ihn gut, weil ich selber als Bauer im System zerrieben wurde. Aber beim Christian will jetzt die Bank den Hof zwangsversteigern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Und bitte Sie einfach, vielleicht mal mit ihm zu reden. Mein ganzer Bekanntenkreis macht sich auch große Sorgen. Er beschwichtigt die Probleme und meint, es wird schon nicht so schlimm, aber irgendwas passt da nicht. Wir haben ein schlechtes Gefühl. Er hatte ja schon eine schlimme Depression. Bitte, wenn geht, nicht sagen, dass ich sie angeschrieben habe. Auf der Website des Justizministeriums steht alles. Wieso hatte mir Bachler davon nichts erzählt? Wieso suchte er nicht meine Hilfe? Er wusste doch seit dem Kuhurteil, dass ich zumindest rudimentäre Fähigkeit habe, Akten zu lesen. Ich klickte mich auf der Website des Justizministeriums in die Versteigerungsdateien. Ich gab Bachler ein und tatsächlich stand sein Hof zur Versteigerung ausgeschrieben. Aktenzahl 11E11-19A-15. Betreibende Partei Raiffeisenbank Murau. Verpflichtete Partei Christian Bachler. Krakau Hintermühlen. Krakau Dorf. Eingeklagte Summe 135.114,65 €. Versteigert werde eine insgesamt 615.562 Quadratmeter große Liegenschaft, Wohnhaus, Baujahr 1930, Ausbau von Fremdzimmern, Stall neu, diverse Sicherheitsmängel, Stall alt, Baujahr 64, Steckswert 1.012.000 €, Ausrufungspreis 504.700 €. In nur 6 Wochen am 20. Oktober soll Bachlers Hof versteigert werden, damit die Raiffeisenbank ihre rund 100.000 € bekommt. Um 10 Uhr im Bezirksgericht Murau, erster Stock, Saal Nummer 1. Sogar ein Besichtigungstermin für Interessierte wurde vom Gericht schon angesetzt. Einen Tag vor der Exekution, um 14.30 Uhr, müsse Bachler laut Gerichtsauftrag dafür sorgen, dass der Zutritt zum Objekt gewährleistet ist, widrigenfalls die Öffnung des Objekts zwangsweise unter Beiziehung eines Schlossers auf Kosten des Verpflichteten erfolgt. Bezirksgericht Murau, Abteilung 2, 31. August 2020. Ich konnte es nicht glauben. Ein Betrieb, der Sicherheiten von 1.000.000 € hat, wird um 500.000 € zur Versteigerung ausgerufen, damit die Regionalbank Murau an aushaftende 130.000 € kommt. Deshalb ruiniert die Raiffeisen-Genossenschaft, einst gegründet, damit Bauern anderen Bauern Kredite gewähren, die Existenz eines Landwirts und die seiner am Hof lebenden Mutter. Wie war es dazu gekommen? Ich klickte mich durch die Urteile, Versteigerungsunterlagen, Pläne, Schätzgutachten, Verträge. Es war wie ein böser Traum. Bachlers Hof wurde katalogisiert und geschätzt. Der Sachverständige hatte dem Gutachten nicht nur Satellitenfotos der Almen beigelegt, sondern auch Fotos von Bachlers privaten Zimmern angefertigt. Bachler musste offensichtlich den Sachverständigen in sein Haus lassen, wie er mir später erzählte. So wollte es das Gericht. Jeder sah im Internet also Bachlers Bett samt Bettwäsche, das Kruzifix an der Wand, seine Wäscheständer, seine Toilette, sein Fremdenzimmer, ja sogar die Dusche mit dem Mangalitza-Plakat. Der stolze Besitz von Generationen als Schnäppchen zur Versteigerung angeboten. Vorraum, ein Bauernkasten, ein Holztisch, eine Bank, Sessel, ein Schuhkastel, ein Kühlschrank, 100 Euro. Unter der Rubrik Lebendes Investar waren auch Bachlers Tiere katalogisiert. 35 Stück schwarzes Alpenschwein, 0 bis 3 Jahre, 25 Stück Mangalitzer Schweine, 3 Stück Schafe, diverses Alter. Sogar die im Grundbuch als Servitut einverlebten zukünftigen Begräbniskosten seiner Mutter listete der Sachverständige wertmindernd auf. 7.000 Euro für ein ortsübliches Begräbnis auf einer würdigen Grabstätte. Ich lud mir die Gutachten und Edikte auf den Laptop, klappte ihn zu und rief meinen Sohn. Leo, ja? Der Bauernhof von Bachler wird versteigert. Er wird um die Hälfte des geschätzten Werts zum Verkauf angeboten. Dann kommen irgendwelche Leute und bieten einen Preis. Und wenn der Bachler ein Pech hat, wird der Hof, der auf 1 Million Euro geschätzt wird, um nur 500.000 verkauft und das wegen 130.000 Euro. Dann hat er nach Abzug der Anwalts- und Gerichtskosten noch etwa 300.000 Euro. Sein ganzes Vermögen ist dann vernichtet. Das ist unfair, sagte mein Sohn. Wir haben nur 6 Wochen Zeit, Nessi, Bachler und den Kater zu retten.
Christian, wie viel Scham war da von deiner Seite auch dabei oder hast du in dieser Situation, wo du hast du schon aufgegeben gehabt?
Ja, aber aufgeben habe ich schon vorher gehabt. Ich habe jetzt da vorher fast 10 Jahre massiv mich da mit dem ganzen bürokratischen System abkämpft. Also wie kommt es zu so etwas? Das muss man ein bisschen ausführen kurz. Wie jeder normale Bauer, zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn du was bauen musst, bei uns war es halt so, dann kalkulierst du quasi die Förderungen unter Anführungszeichen, diese Ausgleichszahlungen fix einmal ein, um quasi da die betreffenden Kredite finanzieren zu können. In der Annahme, dass quasi das Geld eh kommt. Ne? Ja, das ist nicht gekommen. Und dann fängt es an gruselig werden, weil du dann einmal siehst, verfliegst, ich betoniere mich im wahrsten Sinne des Wortes ein, ich baue etwas, an etwas, das ich glaube eigentlich. Ich habe das felsenfest geglaubt, dass das gut geht. Und siehst dann, verfliegst, ich bin eigentlich dem politischen Willen komplett ausgeliefert. Bei unseren Betrieben macht der Anteil öffentlicher Gelder am Betriebseinkommen zwischen 60% und 80% aus. Das heißt, der Unternehmer, also der Bauer als Unternehmer ist ein komplettes Märchen, da sollen sie sich schleichen mit dem Schmäh. Wir sind eigentlich Staatsangestellte. Ne? Okay, das willst du natürlich nicht wahrhaben, weil ich war ja der Bauer, ich wollte ja, wie fit the world war damals das Motto, ne? So 2007, 2008 vor der Wirtschaftskrise. Und haben da halt dann gesehen, verflixt, wenn jetzt ein neues Fördersystem kommt und wir kriegen da weniger Geld und das ist dann genau passiert, dann wird es schon einmal ungut. Und dann haben wir halt ein Problem gehabt, was uns über die Almwirtschaft ziemlich betroffen hat, bürokratisches Kuriosum in Österreich, das auch andere Länder gehabt haben, also zum Beispiel Deutschland und Italien. Deutschland und Italien haben dann irgendwann gesagt, das ist ein Systemfehler, wir setzen das aus, wir starten mit der nächsten Förderperiode neig, weil das ist unfair gegenüber den Bauern. Wir haben das natürlich durchgezogen und das hat in Österreich einigen wirklich die Existenz gekostet. Und für mich hat das halt dann bedeutet, dass einige Jahre du dann keine öffentlichen Gelder kriegst. Und dann siehst du, wir haben dann 2009, war wirklich wilde Milchpreiskrise, das Schlimmste, was ich dort gehabt habe, war 23 Cent Milchpreis, also netto. Das war spannend, weil da kannst du dann ausrechnen, wie viel Euro dass du jeden Tag fürs gratis Arbeiten Eintritt zahlst. Ne? Es ist etwas ernüchternd. Ne? Und da fängst du dann halt wirklich an am Radl zu tragen, weil dann siehst du, scheiße, aus dem komme ich nie mehr draus, beziehungsweise ich bin komplett anderen Leuten ausgeliefert. Ne? Ich habe keinen Einfluss quasi auf meinen Milchpreis, weil das ist auf einmal der freie Markt, wo auch immer der sein soll. Und nebenher diese Agrarpolitik, die Bauern halt, ich muss das immer wieder so sagen, zu Junkies macht. Nicht? Du bist einfach angewiesen auf diese Drogensubvention und wir wissen, der Dealer bestimmt den Preis. Nicht? Und das war halt dann eine ziemlich ungute Situation, wo du die ersten ein, zwei Jahre noch irgendwie denkst, das werden wir schon irgendwie schaffen, aber du kommst das Thema nicht mehr draus. Und dann fangen sie das Karussell an zu drehen, dass dann halt irgendwann sagst du, normalerweise wäre jetzt Auszahlungstermin, keine Ahnung, 15. Oktober, wir haben am 20. Oktober muss ich die und die große Kreditraten zurückzahlen und du schaust aufs Konto und wärst weiß. Ne? Weil erstens ist bei der Arme nichts gekommen, das Konto ist im Minus, dann ruft dich der Bank an und sagt, du, wie schauen wir aus, wir hätten jetzt gerne da 20.000 abgebucht, was tun wir? Ne? Und dann fängt das Ganze halt ein bisschen an, außer Kontrolle geraten und ich habe das einfach verfuhren bis hinten, nehmen wir da Bock. Und was mich dann irgendwie quasi, ich habe da ein paar ziemlich ungute Situationen gehabt, da ist dann Scham, ist dann schon, das ist dann schon wurscht. Weil ich mir, das klingt jetzt alles blöd, bei mir war es dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, wir werden jetzt untergehen, ich wollte partout nichts verkaufen, ich wollte den Betrieb nicht kleiner machen, weil das wäre natürlich dann die Option, dass du sagst, ich stoße irgendwas ab. Das war für mich aber so eine Hemmschwelle im Kopf, ich weiß, es ist dumm jetzt im Nachhinein, aber das war für mich nicht machbar. Da war mir irgendwie lieber gewesen, es geht alles drauf. Und irgendwie ist dann das Ding gewesen, okay, dann gehen wir unter, aber quasi mit wehenden Fahnen. Weil mir das einfach wichtig war, dass man das zeigt, was dieses agrarpolitische System im Endeffekt aufführt. Weil das bin jetzt nicht nur ich, sondern das betrifft Tausende in Österreich. Ne? Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ziemlich blöde Geschichte. Und ja.
Ja, bevor wir jetzt zur Rettungsaktion kommen, Florian, vielleicht noch ganz kurz von dir jetzt auch dieser Einschub. Was ist dir, wir lesen über Agrarpolitik in Schlagzeilen, in Nachrichten, wir hören und lesen davon. Wenn man es dann so emotional und so konkret plötzlich bemerkt, was ist dir da klar geworden?
Naja, dass das im Grunde genommen ein gesellschaftspolitischer Missstand ist, über den wir in den, zumindest in den Wiener Zeitungen, fast nicht informieren. Also es gibt ja in der, soll man sagen, wenn man über Landwirtschaft berichtet, dann hat man halt Servus TV und dann hat man diesen Dirndl-Schick und wie man schön kocht und diese Idyllen. Oder man hat eben, ich weiß nicht, so Bauer sucht Frau, also so ein bisschen Sozialporno-Geschichte, wo man halt irgendwie die Bauern da vorführt in ihrer Einsamkeit und sich eigentlich nicht für sie interessiert, sondern halt irgendwie da, was halt ein bisschen sexy und juicy ist, vorführt. Und mir ist eigentlich bewusst geworden, da haben wir gedacht, was wäre eigentlich, wenn die Bauern, denen es so geht, Stallarbeiter der Föst werden. Ne? Da würde die Gewerkschaft aufmarschieren und dort hätten die Genossen Reden halten und Fahnen schwingen und kämpfen. Und aber warum ist eigentlich der Bauernbund nicht hinterm Bachler? Wo ist die Bauernkammer gewesen, ne, in dem Moment? Und das Interessante war ja dann, dass ich draufgekommen bin relativ schnell, weil wir erklären wollten, wie helfen wir ihm jetzt. Also ich habe jetzt auf einmal begonnen, die Rolle des Journalisten zu verlassen, die ich eh schon verlassen habe mit dem Praktikum und das offengelegt habe. Ich dachte, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt habe ich journalistische Distanz und ja, also tut mir leid, aber ich kann da jetzt nicht helfen, weil, sondern haben versucht, irgendwie kann man den Kredit umschulden, gibt es jemanden, der einspringen kann, gibt es irgendeinen. Und interessanterweise hat dann ein Pressesprecher von der Frau Köstinger, der Herr Kosak, den wertvollen Hinweis gegeben, dass es Notfallkredite gibt im Ministerium, aber dass es auch Sanierer gibt in den Kammern. Und das Interessante war, wie ich ihm das erzählt habe, dass er gesagt hat, das war es auch gar nicht. Also das hat sich offensichtlich in der Bauernschaft auch nicht herumgesprochen, dass es so Unternehmensberater gibt, die dann Analysen machen über die Höfe und der Berater dann gesagt, naja, den Hof, wenn er sich jetzt das Zahlenwerk anschaut und die Kreditlinien und die Einkommen, er hat schon viel Schlimmeres gesehen, das werden wir schon schaffen. Und dann kam sozusagen der Moment, dass erstens einmal ich mit meinen Kindern Plakate gebastelt habe. Die Kinder sind da, Anna und Leo, und haben dann große Rettet Nessi den bladen Hund, hat mein Sohn draufgeschrieben. Der blade Hund Nessi muss leben, ja. Und der Kater Pirat mit dem einen Auge und so. Und es war sozusagen auch meine kleinen Fridays for Future, die angefangen haben, Plakate zu zeichnen. Ich habe gesagt, jetzt kann ich nicht sagen, ich bin distanziert. Und dann habe ich gedacht, was kann ich jetzt tun? Ich kann einmal gescheite Leute anrufen, ja, und sagen, ich hole Rat. Der Herr Kosak aus dem Landwirtschaftsministerium, der Michael Bilz, der Rechtsanwalt, der selbst, wie ich dann später für das Buch herausgefunden habe, auch eine bäuerliche Familiengeschichte hatte, der als Anwalt pro bono den Fall übernommen hat und betreut hat und eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, im, sozusagen auch im Verhandeln und im Abklären. Die Christina Aumeier-Haig, die PR-Beraterin ist, also der Michael Bilz ist ein SPÖ-Anwalt, die Aumeier-Haig war für die NEOS tätig in der PR, die auch eine familiäre Geschichte hat, auch einen Vater hatte, der sich überschuldet hat. Also auf einmal ist man draufgekommen, alle Leute, die irgendwie da mithelfen, haben irgendwie bäuerliche Vorgeschichten. Jeder kennt das, es ist eine Art bäuerlicher Phantomschmerz drinnen. Dann habe ich meinen Schwager, den Nico Hofinger, angerufen, der immer einen Bauernrebellen, einen Schafhirten aus Tirol hilft, den Georg Wilhelm, der dort kämpft gegen die Tiroler Bauern, Politiker, der hat uns diese Website gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt rufe ich noch einen an, der mich auch beschimpft hat, nämlich in der Stadthalle vor 10.000 Leuten, Andreas Gabalier, der gesagt hat, ich bin ein Ochs und ich fehle ihm noch in seiner Krippe, weil diese Städter, die verstehen ja seine Musik nicht. Und ich habe seine Handynummer gehabt und habe ihm angerufen am Sonntag, als das Ganze dann gestartet hat, und habe gesagt, da spricht der Ochs. Ich sagte, jetzt bist du dran und du kannst jetzt auch den Leuten, die du da immer besingst, auch einmal helfen, sprich vielleicht in das Video, dass wir da dieses Crowdfunding starten. Und die Idee war sozusagen ursprünglich zu sagen, er verkauft einen Teil seiner Ländereien, er schuldet einen Teil des Kredits um und so 100.000 Euro kriegen wir zusammen. Ich habe dann ganz offenlegend dich angerufen und gesagt, wäre das nicht für Advent, vielleicht in der Sendung, dass man da oder in der Krone irgendeinen Artikel schreibt und so nicht. Und du hast gemeint, naja, vielleicht funktioniert es nicht. Das waren alle ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert.
Ob der Größe. Ich habe ja doch schon einige Spendenaktionen betreut und begleitet und haben wir gedacht, boom, also 150.000 Euro als Ziel.
Ich glaube, 100 waren wir dann, 150 war sehr ambitioniert. Ja. Dann sind wir drauf gekommen, dass insgesamt 400.000 Schulden bestanden haben, also nicht nur 100, die offen waren, sondern insgesamt. Und dann haben wir professionelle Crowdfunder gefragt, ja, die das sozusagen professionell machen. Die haben gesagt, ja, wir helfen, also 20.000 wird schon kriegen, aber mehr nicht. Und wenn es mehr kriegt, wollen wir aber schon 10% haben davon. Es also, war eigentlich ein komisches Milieu, aber gut, vielleicht. Und ich habe gesagt, gut, wir machen jetzt eine WordPress-Blogseite, ganz eine billige, klauen uns seine Fotos von der Website runter, machen ein paar Texte. Die Christina Aumeier-Heik hat den sehr schönen Satz geprägt, die Bank gewinnt immer. Was in dem Fall tatsächlich so war, weil die Raiffeisen hat einfach, ist im Grundbuch und die ist einfach besichert mit Grund und Boden und das ist dort sehr wertvoll, da sind große Eigenjagden auf einmal möglich und schöne Almen und der Matteschitz grabt sich da schon langsam ins hintere Murtal, weil das ist ja auch sehr schön dort. Und wir haben uns gedacht, okay, gehen wir es lang, erster Adventssonntag ist ein schöner Tag, da sind die Menschen, da riecht es nach Lebkuchen, da sind die Menschen weich im Herz. Und dann haben wir einen Tipp gekriegt vom Herrn Sandberger von Coburg, der hat gesagt, macht es mal nicht einen Erlagschein, sondern macht es einen sogenannten PayPal-Pool. Das ist so ein Tool für PayPal, da braucht man nur draufdrucken und kann die Spendensumme eingeben und braucht eigentlich nur mehr, wenn man das Handy sozusagen vors Gesicht hält, hat man schon gespendet. Und das hat zwei Vorteile, man sieht, ob das Spendenziel erreicht wird, erstens, und zweitens sieht man auch, wer was gespendet hat. Das ist so wie früher bei Licht ins Dunkel, Sie erinnern sich, wenn man auch im Fernsehen immer die Spendenlisten so gesehen hat, man geschaut, ob man irgendwen kennt, ne? Und ja, das hat es früher gegeben, das weiß ich, vielleicht gibt es immer noch. Gibt es immer noch. Auf OF4 wahrscheinlich. Ne? Und aber das ist irgendwie lässig, das Tool, weil das ist dann wirklich wie so ein bisschen ein Wettrennen. Ne? Jetzt gehen wir es an. So, und dann habe ich einen Text geschrieben und dann haben wir alle sind wir da gesessen und haben gedacht, was passiert jetzt? Und innerhalb von 2 Stunden, er hat das so eingestellt, dass immer, wenn eine Spende auf sein Handy gekommen ist, hat das Handy irgendwie geschäbert. Ne? Und auf einmal ist es und auf einmal sind lauter Kleinspenden hineingekommen. Es war nicht irgendwie der große mit 10. Ich habe gehofft, dass irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Bio-Supermarkt haut da jetzt dann 50er eine. Aber nein, das kam eigentlich nicht. Ein paar Großspender hat es gegeben, aber eigentlich, ich glaube, 1.000 Euro waren so die größten Spenden oder mal 5.000, was sind 1.000? Irgendwie, also, man dachte, irgendein Unternehmen wird jetzt den Bachler retten und sich das auf die Brust schreiben. Nein, war nicht so, es waren lauter Kleinspenden. 10 Euro, 5 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Und immer hat wer was dazugeschrieben zu der Spende. Und auf einmal hat sich dieser Topf gefüllt, wie im Moneymaker, da diese, wo der steht. Und das Geld ist eingerauscht. Und ich habe es dann durchgerechnet, in der Stunde 10.000 Euro. Und wir haben nach wenigen Stunden einmal die 100.000 gehabt. Und nach 48 Stunden haben 12.000, ich weiß nicht, ich möchte es genau sagen.
189,
glaube ich. Das ist so schön, und wie das jetzt sagen, wie viele es waren, 12.829 Menschen haben 416.811 Euro und 25 Cent gespendet.
Das war ganz unglaublich.
Da muss ich noch ein paar sitzen hier, bei denen sagen wir danke, wirklich danke. Und jetzt ist aber was ganz Wichtiges passiert. Das Geld ist da hineingeflogen. Wie Gabalier dann das Video gemacht hat, ist nochmal so eine Kurve nach oben gegangen, das hat man relativ gut sehen können. Und dann hat er was gemacht. Nach 48 Stunden, als sozusagen die Schulden getilgt waren, geht der her und dreht den Pool ab. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben am Konto pro Stunde 10.000 Euro Eingang und er sagt, na, jetzt reicht's, ist genug. Mehr will ich nicht. Obwohl wir auf den Seiten gesagt haben, ja, und wenn es mehr wird, dann investieren Sie in die Zukunft. Er wollte nicht. Er hat nicht das Spiel Bau als Millionär gemacht und nicht gesagt, ich stehe es mir gesund, sondern gesagt, gut, ihr habt es mir jetzt geholfen, der Hof ist auf Null und jetzt starte ich neu. Und das hat mir einen unglaublichen Respekt abgenötigt. Ich habe gemerkt, das ist ein...
Ich habe immer gerne ein Happy End, also jetzt könnte man eigentlich Schluss machen, aber zwei Fragen habe ich doch noch. Christian, welche Verantwortung resultiert jetzt für dich gegenüber diesen 12.829 Menschen? Florian hat gerade gesagt, du hast nicht das Spiel Bauer als Millionär gemacht, aber da ist ja jetzt auch mehr. Der Hof ist gerettet, du kannst neu beginnen und du hast, ihr habt es gemeinsam, und der Florian Klenk hat es aufgeschrieben, eine Geschichte erzählt, mit der wir ja alle, sonst wäre ja auch hier der Saal nicht voll, was anfangen können und die uns auch betrifft und betrifft.
Ich bin jetzt, glaube ich, der einzige Bauer in Österreich, der fast 13.000 Aktionäre hat, ne? Sozusagen. Was tut das mit dir? Es ist nach wie vor, ehrlich gesagt, surreal, ne? Also so ganz greifbar ist das immer noch nicht. Es ist eben, wie der Florian schon gesagt hat, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt sagt, oh, jetzt machen wir da einen super Plan, da hauen wir dich jetzt frei. Du weißt, wie lange sie mich ziert haben, für mich war das ein absolutes No-Go. Nicht? Weil das war auch so ein Ding, ich sage, lieber gehen wir unter, also, oder lieber muss ich wirklich grob was verkaufen, das kann ich nicht tun, das geht nicht, das lässt der Stolz nicht zu. Und dann ist irgendwie der Plan halt gekommen, okay, wir verkaufen einen Teil, Schulden um, und da ist dann halt gekommen quasi vor einer potenziellen neuen Bank, naja, wie der Florian schon gesagt hat, 100.000 waren halt gut, wenn wir aufstellen. Ne? Und da war dann die Diskussion, noch was weiterverkaufen, und dann habe ich mich, muss ich wirklich fast sagen, dankenswerterweise im Nachhinein bratschlagen lassen und gesagt, komm, probieren wir das. Und da hat er nämlich einmal was wirklich Schlaues gesagt, also nicht...
Ja, ne? Nein. Ich habe den Chat mit, wo er sich breitschlagen hat lassen, das lese ich noch vor, das ist nur vier Zeilen. Den Chat, wie er sich breitschlagen hat lassen, den habe ich mir aufgenommen. Ich habe geschrieben, lass dir nicht zu viel Zeit. Ich wusste, es brennt schon. Ja, ich weiß. Ich. Es brennt der Arsch. Ja. Das war das breitschlagen lassen. Ja.
Das Thema, was der Florian da gesagt hat, und ich glaube, das war für mich dann im Kopf und Schalter umgelegt. Ich habe jetzt die Jahre vorher wirklich um und um gerudert und habe versucht, den Betrieb noch einmal quasi zu ändern und eine Form zu finden, die ich jetzt nicht nur meinen Betrieb weiterbringe, sondern für viele Betriebe, denke ich mir einmal, in ähnlicher Situation, in ähnlichen Lagen Zukunft vielleicht bieten könnte, die Mensch, Tier, Konsument, Bauer alle glücklich macht, außer die Bank, weil wir das Eigenkapital finanzieren, ne? Und nicht uns einfach sinnlos versklaven. Und da ist dann einfach das Ding gewesen, dass der Florian gesagt hat, du, dir folgen so viel Leute und so viel Leute kommen zu dir jedes Jahr auf den Hof und sagen, wow, das, was ihr macht, ist cool, das gehört eigentlich unterstützt. Dreh jetzt den Spieß einmal um und probieren wir, machen wir die Probe aufs Exempel, sind die Leute dann wirklich bereit? Mhm. Und das Ergebnis war dann einfach gut. Also das, und das ist, glaube ich, jetzt auch das Thema, die Grundmessage, die ich immer wieder abbringen möchte. Damals bin nicht ich gerettet worden, sondern das hat ganz, ganz eine andere Dimension, weil wir viele jetzt in der Landwirtschaft sehen, okay, wenn wir mit euch quasi, mit dem normalen Bürger, unseren Kunden, wieder direkt reden, ohne Filter dazwischen, dann können wir miteinander die Wörter übertragen, wenn wir wollen. Mhm. Ne? Das ist eigentlich das wirklich Wichtige für mich.
Florian? Der Florian Klenk hat nicht nur diese eine schlauen Gedanken gehabt, sondern viele mehr, die stehen alle in dem Buch drinnen. Und auch noch einige persönliche Einblicke über die beiden, die sehr interessant sind. Finde ich immer spannend, wie Menschen zu denen werden, die sie heute sind, wenn man da ein bisschen was mitkriegen darf. Es scheint vordergründig auf den ersten Blick jetzt so eine idyllische Geschichte zu sein, die es in Teilen auch ist, wenngleich auch ihr viel Aufwand, viel Zeit, viel investiert habt an persönlicher Kraft. Aber was können wir mitnehmen davon in einer Zeit, ich möchte jetzt nicht das, die Formulierung der gespaltenen Gesellschaft bemühen und tu es doch, in einer Zeit, wo es so schwer ist, jemand anderen, der eine andere Meinung hat, überhaupt noch zuzuhören, wahrzunehmen. Ist es denn so einfach, dass wir alle ein Praktikum beim anderen machen, ihn verstehen und es damit funktionieren kann?
Das ist eine große Frage und ich versuche es jetzt nicht kitschig zu beantworten. Ja. Ich glaube, dass wir in den sozialen Medien sozusagen einerseits den Abgrund des Menschen sehen, weil er da gehässig wird und so, wie wenn er das Fenster zukubbelt hat und über den Autofahrer vor sich der wird auch so Arschloch, fahr weiter, was ist mit dir? Also der Mensch, der sich sozusagen geschützt fühlt, benimmt sich ja schlecht gegenüber dem anderen Menschen, aber in dem Moment, wo man das Fenster runterkurbelt und sagt, grüß Gott, dann so, das muss man irgendwie lernen wieder. Ja? So das Handy geben und grüß Gott sagen und in die Augen schauen, und das ist sozusagen durch eine redaktionelle Gesellschaft, die wir alle sind, weil wir ja dauernd ins Handy schauen und den anderen immer in die Augen schauen, was aber auch wichtig ist, weil sonst hätte ich ihn nicht kennengelernt und er mich nicht. Also ich bin kein Modernitätsverweigerer, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass soziale Medien auch eine reformatorische Kraft entwickeln können. Aber sie haben eben auch eine destruktive Kraft, und die muss man, glaube ich, überwinden, indem man sozusagen ins Gespräch kommt. Ja. Ich bin ja für dieses Buch, das ist ja nicht nur ein, sozusagen unser Buch ist, mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, mit denen möchte ich wirklich auch hier an dieser Stelle danken, den Tierschutz- und Tierwohlorganisationen, Vierpfoten, den Verein gegen Tierfabriken, mit denen ich vor Jahren ein bisschen im Clinch lag, weil ich manche Dinge anders gesehen habe als sie, aber in diesen Zeiten eine ganz wichtige Rolle spielen in der Enthüllung von Tierleid in Tierfabriken, die mit sehr viel auch persönlichem Einsatz, finanziellen Einsatz, auch Sicherheitseinsatz dokumentieren, wie es eigentlich hinter den Kulissen einer Fleischindustrie ausschaut, die sehr viel Marketingaufwand verwendet, um das von uns abzuschotten. Wir wissen nicht, wie es in Schlachthöfen ausschaut, wir wissen nicht, wie es in Vollspaltenböden, Schweinefarmen ausschaut, die ich besucht habe, auch für dieses Buch, gleich im Nachbardorf von meinem Vater, wo man auf einmal diese Hallen, an denen man eigentlich unaufmerksam bei der Autobahn vorbeifährt, auf einmal erkennt und sagt, okay, das ist die Güllegrube, das ist die große Schweinehalle, da ist der Futterturm, und drauf kommt, das ist eine völlig pervertierte Form von Fleischindustrie geworden, die mit Landwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also die Bauern tun ihre Ställe irgendwo aufs Feld stellen, weil es so stinkt, weil sie es selber nicht aushalten. Und die vier Pfoten, die sozusagen mich auch historisch ein bisschen gebildet haben, Marlene Kirchner, die in dem Buch vorkommt, die einfach erzählt hat, auch über die Strukturen, die dahinter stehen. Und dieses Reden macht dann einfach gescheiter. Ja, das ist Zuhören können, das ist das, was eigentlich Journalismus so schön macht, wenn man auf einmal von Leuten was lernen kann. Und ich glaube, dass das jeder, der sozusagen sich im Netz bewegt, zumindest lernen kann, dass er sagt, ich schreibe jetzt nicht dem, dass er der größte Trottel ist, sondern ich frage ihn vielleicht, wieso ist das so? Also statt du Arschloch, vielleicht sagen, warum?
So bist du so Arschloch.
Warum? Ne? So. Und das, dann sind wir schon einen zivilisatorischen Schritt weiter, wenn wir das lernen. Ne? Ja, was nicht heißt, dass man manchmal jemanden, der ein Arschloch ist, auch ein Arschloch nennen darf.
Ja, das ist jetzt das ultimative Schlusswort an dieser Stelle. Denn wir haben viel geredet, wir haben viel gelernt, also ich jedenfalls, und ich denke, viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Es lohnt sich, das Buch zu lesen. Ich habe es sehr gerne gelesen. Erzählen Sie es weiter, geben Sie es weiter, schenken Sie es weiter. Man kann auch schon an Weihnachten denken.
Drei Stück gleichzeitig
kaufen. Sie können drei Stück gleichzeitig kaufen. Florian Klenk wird die Bücher signieren. Er ist nämlich der Journalist, der das Buch geschrieben hat. Christian Bachler wäre ein guter Journalist, wie wir vorher gehört haben, deswegen wird das auch signieren.
Wir arbeiten daran, dass Bachler im Falter eine Kolumne bekommt.
Oh, okay, jetzt hast du mich.
Ich habe auch schon einen Titel, sie wird heißen Bachlers Bergpredigt. Schauen wir mal, vielleicht bringen wir das noch zusammen irgendwie. Aber ich denke mal, wenn das kriegen wir irgendwie gebacken. Vielleicht wird es eine Videokolumne, vielleicht wird es eine WhatsApp-Nachricht, so
eingehen. Das wäre ein neues Format. Ton und Bild.
Es eine abonnierbare WhatsApp-Nachricht, das wäre es, oder?
Ja,
genau.
So, ja. Ja, danke schön an dieser Stelle. Kommen Sie gut danke, nach Hause, haben Sie ein schönes Wochenende. Vorher aber bitte kaufen Sie noch das Buch, und es gibt die Möglichkeit,
das signieren zu lassen. Ohne QR-Code und Buch nicht raus.
Das fällt zur Kontrolle dazu. Danke schön, Florian Klenk. Danke schön, Christian Bachler.
Danke. Vielen Dank. Danke schön.
Florian Klenks Buch Bauer und Bobo kann man natürlich auch über den Falter Buchversand bestellen. Die Veranstaltung, die Sie eben gehört haben, fand am 1. Oktober 2021 im Rabenhof statt in Wien. Ich bedanke mich beim Sollner Verlag und dem Rabenhof Theater für das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten Ansichten und Einsichten des Oberbobos und Chefredakteurs Florian Klenk sowie vieler weiterer Redakteurinnen und Redakteure lesen Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter zahlt sich aus. Sie können ein Abo im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.